Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast In Principio. Gemeinsam mit euch wollen wir durch die drei biblischen Texte des 33. Sonntags im Jahreskreis gehen. Mein Name ist Christel Köhler, ich bin Neutestamentlerin.
Und ich bin natürlich auch wieder mit dabei. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler. Wir nähern uns dem Ende des Kirchenjahres und da passt es natürlich, dass wir in den drei biblischen Texten uns auch damit beschäftigen, wie denn das Ende der Zeit aussieht. Man könnte groß ausrufen, die Zeit ist da, der Tag kommt, das Ende ist nah. Tja, und wir stellen uns in allen drei Texten, die wir jetzt besprechen werden, sozusagen die Frage, ja, wie überstehen wir dieses Endgericht denn, beziehungsweise was bringt uns das denn, wenn wir standhaft bleiben?
Ein bisschen ungewöhnlich für unseren Dialog starten wir heute mal mit dem Evangeliumstext. Wir haben hier eine ganz banale Situation, die in den Versen 5 bis 19 am Sonntag unsere Ausgangssituation bildet.
Jesus ist im Jerusalemer Tempel und der ist gerade wunderschön. Der wurde gerade viele Jahrzehnte lang renoviert von Herodes. Und einige, die um Jesus herumstehen, sagen halt, ach, guck mal, diese schön bearbeiteten Steine, ist das nicht schön hier? Tja, und dann kommt Jesus mit einer bisschen überraschenden Antwort auf diese schöne Feststellung.
Ja, er sagt ziemlich deutlich, ja, ja, kann schon sein, dass das schön ist, aber, und jetzt kommt das Zitat, es werden Tage kommen, an denen von allem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleibt, der nicht niedergerissen wird. Also absolute Zerstörung. Sieht schön aus, ist aber gleich weg.
Und dass so ein Gebäude verschwindet, hat in dem Falle kosmische Ausmaße, weil der Tempel ist ja wirklich das Zentrum des Judentums und damit das Zentrum des Weltbildes. Und für einen Juden in der damaligen Zeit zu sagen, der Tempel wird zerstört, dann werden böse Erinnerungen an das babylonische Exil wach, da wird wirklich Endzeitstimmung. Und da kommt eben automatisch die Frage, ja Meister, wann wird das geschehen und was sind die Zeichen und was passiert denn?
Ich glaube, das ist eine ziemlich panische Frage, stelle ich mir zumindest so vor, die diejenigen, die hier dabei sind, Jesus stellen. Es sind offenbar nicht die Jünger, das ist vielleicht noch wichtig, weil die Jünger Jesus nicht mit Meister anreden, sondern es sind einfach Menschen, denen Jesus dort im Tempel begegnet und deren Dialog er mitbekommen hat, bevor er von seinem Endzeit-Szenario sprach. Also, was ist hier eigentlich los? Und jetzt werden wir am Sonntag eine sehr lange und sehr vielschichtige Antwort Jesu zu hören bekommen.
Der erste Schritt dieser Antwort ist ein bisschen überraschend, weil man erwartet jetzt sofort apokalyptische Bilder vom Untergang. Er aber sagt euch, passt erstmal auf und lasst euch nicht in die Irre führen. Es werden viele Propheten auftreten, die sagen, ja, das Ende ist nahe, ihr müsst jetzt reagieren, es ist vorbei, alles ist schlimm.
Er ist nicht nur viele Propheten, sondern es sind Leute, die in seinem Namen auftreten. Das ist ja auch nochmal, finde ich, eine Pointe da dran. Viele werden unter meinem Namen auftreten. Ja, also viele werden so tun, als wüssten sie, als wären sie ganz eng mit mir unterwegs. Und die werden sagen, wow, jetzt hier, ich bin es, die Zeit ist da.
Und da kommt eben diese Mahnung, lauft ihnen nicht nach. So, diese Mahnung steht dann im Raum und dann kommen diese ganzen furchtbaren apokalyptischen Bilder, von denen man erwartet, dass sie eben kommen. Kriege werden an die Wand gezeichnet, Unruhe werden kommen, Chaos wird ausbrechen, Völker werden gegeneinander kämpfen. Das ist das, was wir auch aus der Apokalyptik, aus dem Alten Testament kennen. Eben, dass wirklich die Welt sozusagen erfahrbar in allen Dimensionen von Naturkatastrophe bis menschliche Katastrophe anfängt zu beben und sozusagen ja die Zeichen des Untergangs ganz, ganz deutlich sind.
Die Grundidee von diesen apokalyptischen Szenarien, alttestamentlich, zwischen den Testamenten, neutestamentlich ist ja immer, dass es so ein bisschen konzentrische Kreise zieht, könnte man sagen. Es ist erstmal was, was so eine Zersetzung im Inneren ist und dann werden Völker und Reiche sich gegeneinander erheben und plötzlich als eben diese kosmischen Ausmaße, Erdbeben, Hungersnöte, also am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Das heißt, eigentlich ist alles, was man kennt und in dem man lebt, betroffen von diesem endzeitlichen Szenario. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das für sich klar hat. Es gibt niemanden, der dieses endzeitliche Szenario nicht am eigenen Leib zu spüren bekommen wird.
Vielleicht bringen wir das nochmal genau auf den Punkt. Das ist, glaube ich, wichtig und gut. Apokalyptik heißt im Endeffekt nichts anderes als die Schöpfung, wie wir sie kennen, geht zu Ende. Es ist das finale Ende. Schön kann man das theologisch ausdrücken, nachher bei Jesaja mit einer Neuschöpfung kommt. Aber erstmal bedeutet das, was wir gerade beschrieben haben und im Text eben auch genannt wird, Seuchen, Hungersnöte, Kriege, Zersetzung, eben schreckliche Dinge, die da passieren werden.
Und zum Begriff der Apokalyptik gehört auch, dass es eben eine Vorausschau ist. Es ist ein Offenlegen dessen, was noch kommen wird. Und genau in dieser Art und Weise geht Jesus jetzt einen zweiten Schritt. Denn ich habe ja schon gesagt, es sind in Anführungsstrichen konzentrische Kreise. Es beginnt immer bei einem selbst. Und jetzt macht er das sehr klar. Er sagt dann nämlich, aber bevor das alles, also all diese großen Dimensionen geschehen werden, wird man Hand an euch legen und euch verfolgen. Man wird euch den Synagogen und den Gefängnissen ausliefern, vor Könige und Statthalter bringen, um meines Namens willen.
Und auch da sieht man wieder, wie das in den Worten Jesu heranwächst. Man wird an euch Hand anlegen, man selbst ist betroffen. Und dann kommt direkt, ja, ihr werdet von allen Seiten verfolgt. Von der jüdischen Seite, aber auch von den Weltmächten. Und sagen, alles wird sich gegen euch wenden, was Macht in dieser Welt hat. Und jetzt kommt endlich die positive Zusage in diesem ganzen Chaos.
Wenn wir jetzt auf diese positive Seite, in Anführungsstrichen, sofern man davon überhaupt sprechen kann, schauen, dann ist, glaube ich, wichtig, wir haben am Anfang gesagt, es sind nicht einfach die Jünger, die hier eine Frage stellen. Aber natürlich sind die Jünger irgendwie mit in dieser Menschenmenge, weil da, wo Jesus sind, sind auch die Jünger. Das ist irgendwie so eine neutestamentliche Grundweisheit. Und man merkt das, wenn man in diesen zweiten Abschnitt des Evangeliums kommt, so ab Vers 12, dass die irgendwie ja ganz subtil mit angesprochen werden. Das heißt ja auch schon, man wird euch um meines Namens willen wohin bringen. Das tut man ja nur, wenn es Leute sind, die mit Jesus auch in der Verbindung stehen. Und ab Vers 13 wird das jetzt auch nochmal deutlich. Da heißt es dann nämlich, dann werdet ihr Zeugnis ablegen können. Wer den Evangelisten Lukas und sein Werk kennt, der weiß, dass dieses Zeugnis ablegen im Prinzip so die Grundlage ist, die beide Werke durchzieht. Ihr werdet meine Zeugen sein. Also das ist was, was ganz klar schon auf die Jünger auch eher hingemünzt ist. Die können Zeugnis ablegen, weil sie ja so eng in Verbindung mit Jesus Christus stehen. Das heißt also, diese Szenen, wo man Hand an euch legen wird, diese Szene wird für die Jünger Jesu wirklich zum entsprechenden Testlauf werden. Sind sie in der Lage, in diesen Situationen tatsächlich Zeugnis abzulegen und darauf zu vertrauen, dass sie hier nicht selbst für sich sorgen müssen?
In dem Chaos öffnet sich sozusagen eine Möglichkeit, in der sie sich beweisen können. Und in dieser Möglichkeit sind sie eben nicht alleine. Jesus sagt sehr, sehr deutlich, ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben in dieser Situation. Ich stehe euch bei, ich werde euch durch die Situation hindurchführen. Das ist das schöne Bild, was sich da ergibt.
Ganz kleinen Spoiler an der Stelle. Wer das mal in live quasi beobachten will, der müsste an der Stelle mal in die Apostelgeschichte in das Kapitel 4 reinspringen. Da gibt es ja diesen Gelähmten an der schönen Pforte. Das ist tatsächlich der erste, wo das genau in die Tat umgesetzt wird. Der wird vors Gericht gezerrt und kann dann irgendwie sinnvoll Rede und Antwort stehen, beziehungsweise ist quasi als Zeuge dabei, um die Jünger zu unterstützen.
Aber auch in der Apostelgeschichte erlebt man ja, dass dieses Auftreten im Namen Jesu, auch mit Jesu Beistand, nicht unbedingt dazu führt, dass man Berühmtheit und Beliebtheit erlangt. Da endet das Schicksal der Apostel auch nicht immer positiv. Und da sind wir auch wieder zurück bei unserem Evangelium, das eben jetzt auch nochmal genau darauf hinweist. In unserem Text heißt es dann ganz konkret, tja, selbst eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch ausliefern und man wird euch töten. Das ist wirklich keine Werbung für die Nachfolge, die man da antritt.
Insofern ist es nicht nur ein Endzeitszenario, was das Ende der Welt irgendwie in den Blick nimmt, sondern ja auch ein persönliches Endzeitszenario, verbunden mit der Frage, naja, also wenn das doch alles auf die große Katastrophe hinausläuft, ist das alles irgendwie sinnvoll? Ja, wir haben hier diejenigen, die noch nicht richtig Jünger Jesu sind, die denken, um Gottes Willen, was passiert denn jetzt? Die diese Frage gestellt haben, wann passiert das? Welche Zeichen werden aufkommen? Und wir haben auch die Jünger Jesu dabei, die hören, wie Jesus dieses ganze Szenario entfaltet. Und auch die werden sich fragen, na gut, also jetzt haben wir diesen Breakdown von allem eigentlich. Was ist dann unsere Position? Was ist unsere Situation in diesem großen Endzeitszenario? Und da gibt uns der Vers 19, der letzte Vers des Evangeliums, einen wichtigen Hinweis.
Er kommt ein bisschen überraschend. Wir hatten gerade festgestellt, ja, man wird euch töten. Dann kommt der Vers 18 noch. Doch man wird euch kein Haar krümmen. Und dann genau dieser Vers 19. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen.
Es ist eigentlich ein Satz gegen Panikmache. Gegen die Panikmache zugegeben, die Jesus aufmacht, indem er das ganze Szenario so beleuchtet. Aber er sagt, das muss alles irgendwie geschehen, weil das ist ein Zeichen für das Ende der Zeit. Alttestamentlich würde man von dem Tag des Herrn sprechen, der irgendwann kommt. Das wird irgendwann so sein. Diese Zeit wird ein Ende haben. Das wird auch für jeden von euch Konsequenzen haben. Aber die Frage ist, wie geht ihr durch diese Zeit hindurch? Und er sagt, ihr könnt durch diese Zeit standhaft hindurchgehen. Und das ist auch meine Aufforderung an euch, weil ich euch die Zusage gebe, wer an meiner Botschaft, wer an der Botschaft von der Liebe Gottes, wer an der Botschaft, dass Gott mit den Menschen unterwegs ist, festhält und dafür auch Zeugnis ablegt, dem wird nichts passieren, ja sogar noch anders, der wird das Leben gewinnen, also das Leben in ewiger Gemeinschaft mit Gott.
Um alttestamentlich zu sprechen, der wird den Tag des Zornes Gottes überstehen. Und du hast schon auf den Tag hingewiesen, damit sind wir bei der ersten Lesung aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Malachi. Die fängt an, denn seht, der Tag kommt. Und da ist genau dieses Bild aufgemacht, das wir bei den Propheten immer wieder finden. Die Ankündigung, der Gerichtstag Gottes, wo er die Bösen von den Guten scheiden wird, er wird kommen. Ja, ihr könnt ihn schon sehen, so heißt es ja. Denn seht, der Tag kommt und er brennt wie ein Ofen.
Das Bild vom brennenden Ofen ist tatsächlich genauso wenig ein, sagen wir mal, Werbebild wie das Bild oder die Bilder, die wir im Evangelium schon kennengelernt haben. Und wenn wir ein Stückchen weitergehen hier in Malachi, dann wird das ja auch an dieser Stelle, ähnlich wie wir es eben erlebt haben, persönlich. Das heißt dann ja, der Ofen brennt quasi. Da werden alle Überheblichen und alle Frevler zu Spreu. Und der Tag, der kommt, wird sie verbrennen. Das ist schon sehr klar. Es geht hier um ein sehr individuelles Gerichtsszenario. Der Tag des Herrn hat für jeden Einzelnen eine Auswirkung. Und hier sind eben die Überheblichen und die Frevler besonders im Fokus.
Und das sind keine abstrakten Begriffe im Buch Malachi. Die Überheblichen und die Frevler werden nämlich kurz vorher von Gott selbst zitiert. Sie sagen, es hat keinen Sinn, Gott zu dienen. Worum geht es in dem Buch Malachi? Das Buch Malachi sagt sehr, sehr deutlich, diejenigen, die das Gesetz Gottes befolgen, sind die Guten. Diejenigen, die sich gegen das Gesetz wenden und damit gegen Gott, das sind die Bösen, das sind die Überheblichen. Überheblich sind sie, nicht nur, weil sie sich dagegen wenden, sondern weil sie öffentlich sagen, das bringt doch alles gar nichts. Guckt euch um euch herum in der Welt, denen, die das Gesetz nicht befolgen, denen geht es gut. Also, lasst uns aufhören damit. Wir brauchen diesen Gott nicht, der am Anfang des Buches Malachi sagt, ich liebe euch. Den brauchen wir überhaupt nicht.
Jetzt ist vielleicht ein guter Punkt, einmal die große Linie wirklich in den Blick zu nehmen, die wir in den drei Texten gefunden haben. Wir haben bewusst mit diesem apokalyptischen Szenario angefangen. Deutlich gemacht, dass tatsächlich jeder von diesem Ende der Zeit betroffen ist. Und dass sich aus dieser Situation heraus natürlich die Frage stellt, naja gut, hat das eine Auswirkung auf mein Leben im Hier und Jetzt? Wenn ich weiß, es vergeht eh alles, dann kann ich auch sagen, na gut, dann lebe ich halt hier, wie ich will, in Saus und Braus. Ich muss mich um den lieben Gott nicht scheren. Ich kann faulenzen. Ich kann eigentlich alles irgendwie so machen, wie es nur mir selbst gefällt. Das wäre ja womöglich ein Szenario. Das Evangelium hat eben schon gesagt, naja, also in all dem bleibt standhaft. Ja, dann werdet ihr das Leben gewinnen. Also haltet an dem Weg fest, den ihr einmal eingeschlagen habt mit eurer Beziehung zu Gott. Und in diesem Buch Malachi und gleich auch im 2. Thessalonicher Brief werden wir nochmal so ein bisschen eine andere Dimension jetzt hier entdecken. Nämlich die Frage, naja, lohnt es sich denn wirklich, standhaft zu bleiben? Ja, lohnt es sich, an dieser Beziehung mit Gott festzuhalten, wenn es doch scheinbar den anderen irgendwie auch gut geht, den Frevlern, wie du gerade schon angesprochen hast? Und jetzt gibt es eine ganz große Antwort auf diese Frage.
Eine große poetische Antwort mit wunderschönen Bildern, die der Prophet Malachi uns da gibt. Im Vers 20 heißt es, für euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Flügel bringen Heilung. Diese Bilder sind wunderbar. Die Sonne, die am Morgen aufgeht nach einer dunklen Nacht, ist schon an sich ein schönes Bild. Und sie wird hier qualifiziert durch Sonne der Gerechtigkeit. Darum geht es denen ja, die sich vielleicht zweifelnd jetzt an Gott wenden und sagen, aber guck mal, den anderen geht es doch besser. Er sagt, nein, am Ende wird die Gerechtigkeit obsiegen. Und die Gerechtigkeit, das bin ich. Ich werde meine Flügel um euch legen. Beziehungsweise das Bild der Flügel ist noch schöner, weil wir es vor allem im Buch Deuteronomium haben. Da ist ein Bild, Gott trägt sein Volk auf den Flügeln. Wirklich wie ein liebender Gott. Und da ist es wichtig, um genau das zu verstehen, was ich eben schon angedeutet hatte. Das Buch Maleachi beginnt mit der Aussage, ich liebe euch. Hier geht es nicht einfach um Kosten-Nutzen-Rechnung, warum der Mensch die Gesetze Gottes halten soll oder nicht. Sondern das Halten des Gesetzes bedeutet, die Liebe, die Gott einem gibt, zu beantworten und sich Gott zu überantworten in der Gewissheit, dass dieser Weg durch das Endgericht am Ende der Tage hindurchführen wird zu Gott, zu dieser Sonne der Gerechtigkeit.
Jetzt haben wir beides Mal schon im Evangelium und in der Lesung aus dem Buch Maleachi am Ende eine klare Zusage drin gehabt. Es kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend daher, dass im 2. Thessalonicher Brief, also dem dritten Text an diesem Sonntag, erneut eigentlich die Frage aufgemacht wird, lohnt es sich hier eigentlich irgendwie ein geordnetes Leben zu führen, weil das Ende der Zeit kommt ja. Das heißt also, wir erleben, der 2. Thessalonicher Brief ist ein relativ später Brief auch im Neuen Testament, ein pseudopaulinischer Brief, also nicht mehr von Paulus selbst geschrieben, das heißt Ende des 1. Jahrhunderts erst. Und hier stellen sich Leute immer noch die Frage, macht es denn Sinn, an dieser Gottesbeziehung festzuhalten, weniger im Sinne von Abfallen von der Gottesbeziehung, denn wir sind ja hier in einem Brief an die Gemeinde in Thessaloniki, aber schon so ein bisschen die Frage nach einer Lebenshaltung. Ja? Also, naja, verbinde ich denn jetzt mein Leben irgendwie mit Arbeit, mit irgendwie was weiterbringen, den anderen was zugutekommen zu lassen und so weiter und so fort, oder lege ich mich einfach auf die Couch und hänge halt einfach ein bisschen ab bis zum jüngsten Tag.
Muss das weltliche Leben und alle Alltagssorgen überhaupt weitergehen, wenn ich weiß, dass eh bald der Tag Gottes kommt? Diese Frage könnte man stellen. Und dann ist es überraschend am Sonntag, beziehungsweise Paulus nachempfunden eigentlich wieder passend, dass Paulus sich da so, oder dieser Pseudo-Paulus eben, den Paulus, so in den Vordergrund spielt mit, ja, guckt mich an, ich habe kein unordentliches Leben. Guck mal, ich, Tag und Nacht arbeite ich weiter und falle keinem zu Last. Ich gehe den weltlichen Dingen weiter. Guckt mich an, nehmt mich als Vorbild.
Es ist im Prinzip so, dass wir am Sonntag ein bisschen hinter die Lesung gucken müssen, um diese Grundfrage zu erkennen. Denn das, was ich eben gesagt habe, die Frage, naja, wie ist das denn mit dem ordentlichen Leben? Lohnt sich das überhaupt, ja, angesichts des Endzeitszenarios? Die stellt uns der Text an sich nicht. Wir erleben aber aus der Antwort des Paulus heraus, dass da offenbar so eine latente Faulenzerei, Rumhängerei, Laschheit, könnte man vielleicht auch sagen, in der Gemeinde eingekehrt ist. Unter natürlich auch dem Eindruck, naja, wir glauben schon, dass irgendwann der Herr wiederkommt, ja, also dass es die Parousie gibt. Bisher ist aber nichts passiert, dann lassen wir es mal eben so laufen. Und genau in diese Situation und in diese Stimmung spricht eben der Paulus mit seinen beiden Gefährten, Silvanus und Timotheus, die wir hier mitdenken müssen. Und der sagt, ja nee, Faulenzerei ist hier nicht der Punkt. Und dann schaut doch bitte auf uns. Wir wissen ja auch, dass der Tag des Herrn kommt. Und wir erleben natürlich auch, das scheint noch ein Momentchen zu dauern. Und trotzdem bleiben wir hier ordentlich in unserer Arbeit, in unserer Lebensführung, in unserem Blick auf die Menschen um uns herum.
Das wissen wir ja auch aus den paulinischen Briefen. Paulus hat weiter als Zeltmacher gearbeitet. Hätte man sagen können, jetzt braucht man, warum baut der noch Zelte? Was soll der? Soll sich durch die Gegend laufen und das Wort Gottes verkünden? Das ist deine Aufgabe. Aber nein, er sagt eben sehr, sehr deutlich, das weltliche Leben geht weiter, auch innerhalb der Gemeinde. Und auf dem Hintergrund ist eben dieser Satz, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Gar nicht so hart. Da geht es nicht um irgendeine politische Floskel, die man gerne in Bezug auf Bürgergeld oder sonst was raushauen will, sondern das ist die klare Aussage. Ihr lebt in der Endzeit, aber euer Leben geht weiter. Euer Leben füreinander, miteinander. Arbeit ist ja auch das. Man arbeitet für anderen, mit anderen zusammen und kümmert sich um den Lebensunterhalt. Und das geht auch weiter, bis zum letzten Moment.
Dieser Abschnitt am Sonntag will uns deutlich machen, natürlich ist es wichtig, das Wort Gottes zu verkündigen. Und das ist auch ein ganz dringender Auftrag, auch angesichts der Endzeit natürlich. Aber das Wort Gottes zu verkünden, beziehungsweise Missionsarbeit ja in einem guten Sinne zu leisten, bedeutet nicht, den eigentlichen Beruf aufzugeben. Das macht uns der Paulus vor. Und es bedeutet nicht, in irgendeiner Form quasi sich einfach weiter oder von den anderen, von deren harten Arbeit mitversorgen zu lassen. Also nur noch sich aufs Missionieren zu konzentrieren, das macht der Paulus vor. Das funktioniert nicht. Es braucht ein beständiges Arbeitsleben, schon alleine, damit alle anderen auch merken, es braucht ein geregeltes Arbeitsleben für mich, für meine Familie, auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das gibt man nicht einfach auf, bloß weil wir auf etwas warten, was noch nicht eingetreten ist. Und deswegen gibt es auch so einen sehr deutlich ermahnenden Satz des Paulus am Ende des Briefes nochmal.
Paulus wird in Vers 12 sehr, sehr deutlich. Diesen also, die ein unordentliches Leben führen, diesen gebieten wir und wir ermahnen sie in Jesus Christus, dem Herrn, in Ruhe ihrer Arbeit nachzugehen und ihr eigenes Brot zu essen.
Wenn wir diese drei Texte uns angucken, dann wird deutlich, die Endzeit ist als Szenario uns immer vor Augen. Uns zugegebenermaßen scheint sie nicht so drängend vor Augen zu sein wie durchaus den Menschen des Alten Testaments, aber auch den Menschen des Neuen Testaments in ihrer direkten Anfangszeit der christlichen Gemeinden. Die Endzeit wird kommen. Und die Frage ist, was tue ich angesichts der Endzeit? Halte ich fest an dieser Beziehung zu Gott? Bleibe ich standhaft, auch wenn ich persönlich angefeindet bin? Und bleibe ich standhaft, auch wenn ich vielleicht auf den ersten Blick den Eindruck habe, naja, das scheint sich ja nicht ganz zu lohnen. Anderen scheint es ja auch gut zu gehen. Oder vielleicht muss ich mich auch gar nicht mehr so viel bemühen und kann mich ein Stückchen zurücklegen. All das sind Fragen, die aufgemacht werden. Und wir lesen aus den Texten drei sehr deutliche Botschaften. Bleibt standhaft, ja, haltet an meiner Botschaft fest und haltet an der Gottesbeziehung fest. Für euch wird die Sonne aufgehen, und zwar eine Sonne, wie ihr sie euch gar nicht vorstellen könnt. Also ein Szenario nach vorne. Und im Hier und Jetzt führt einfach ein ordentliches Leben. Und seid in dem, wie ihr euer Leben führt, Zeugen dafür, dass ihr nicht nur auf das Jenseits hofft, sondern dass ihr das Diesseits auch immer mitgestaltet.
Wenn ihr euch jetzt noch intensiver mit den drei biblischen Texten beschäftigen wollt, die wir gemeinsam hier besprochen haben, könnt ihr unten in den Shownotes die drei Texte zum Nachlesen finden und ihr findet dort auch Links rüber auf unsere Homepage zu den jeweiligen Einzelkommentierungen.
Dann natürlich wie immer am Ende die Frage, Till, was ist denn dein Vers, den du mitnimmst in die kommende Woche?
Ich habe mich eben so ein bisschen lustig gemacht über dieses Zitat aus Vers 8 aus der zweiten Lesung, aus dem zweiten Thessalonicher Brief. Tag und Nacht haben wir gearbeitet, um keinen von euch zur Last zu fallen. Das klingt sehr hochtrabend, aber Christelle hat das eben sehr schön erklärt und da möchte ich gerne anknüpfen bzw. das mitnehmen, dass ja gerade unsere tägliche Arbeit, der wir nachgehen, unser ordentliches Leben, wo wir eben an Arbeitsstätten mit Leuten in Kontakt kommen etc., das ja der Ort ist, wo unser Glaube sich bewahrheitet. Dort geben wir Zeugnis, auch im Angesicht des großen Tages des Gerichtes, der gekommen. Da geschieht wirklich Zeugnis. Und ich finde es schön, an diesem Sonntag mal gedanklich nachzuspüren, eben nicht, wo wir groß auftreten als Christen, sondern wo wir im Kleinen Tag für Tag, Tag und Nacht in unserer Arbeit einfach als Nachfolger Jesu wirklich erkennbar sind.
Ich würde gerne auch einen Vers 8 mitnehmen oder einen Teil von einem Vers 8, aber aus dem Evangelium. Da heißt es ja eben, ich bin es und die Zeit ist da, so werden viele auftreten und dann lauft ihnen nicht nach. Und das finde ich, ist so ein Satz, der mich irgendwie auch in unserer Zeit sehr bewegt. Dieses lauft ihnen nicht nach. All denen, die Untergangsszenarien beschreiben, die versuchen, Menschen auch vielleicht gegeneinander zu mobilisieren, die Gräben aufmachen, die Spaltung herbeiführen. Lauft ihnen nicht nach, die irgendwelchen Untergang prophezeien, den wir aber selber noch gestalten können. Also es ist ein bisschen auch, vielleicht andersrum formuliert, die Grundidee, sich ein bisschen zu beruhigen, ein zweites Mal hinzugucken und das eine vom anderen zu trennen und zu überlegen, was ist denn wirklich das, wie ich vielleicht auch reagieren muss auf etwas, was passiert, wie ich aber reagieren kann und muss aus meiner christlichen Grundhaltung, aus einer glaubenden Grundhaltung heraus und wo springe ich vielleicht zu schnell auf den Zug der Panikmache, der Spaltung etc. auf. Und dieses lauft ihnen nicht nach, ich glaube, das ist ganz wichtig in unserer Zeit und spannenderweise war es offenbar auch schon in der Zeit des Lukas oder in der Zeit Jesu eine drängende Frage, wem laufe ich nach und wo springe ich vielleicht zu schnell auf einen Zug auf?
Und jetzt wünschen wir euch schon einen schönen Sonntag und weiterhin viel Freude beim Bibelentdecken.